Unsere Welt befindet sich in einem großen Wandel. Wohin wird uns diese Reise führen? Wir wissen es alle nicht. Aber es liegt an jeder einzelnen Person, den Kurs mitzubestimmen. Es liegt an dir, es liegt an mir, es liegt an uns. Es braucht Mut, es braucht neue Wege, es braucht aktive Veränderung. Verändern wir uns selbst, dann verändern wir unser Umfeld. Fangen wir damit an. Jetzt. Change will dich dazu inspirieren. Durch Gespräche mit Menschen, die den ersten wichtigen Schritt bereits gesetzt haben.
Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Diesmal bei uns zu Gast Magister Brigitte Ederer. Einen Teil ihrer spannenden Lebensgeschichte, einen wirklich kleinen Teil, darf ich an dieser Stelle erzählen. Bereits 1983 wurde sie damals jüngste SPÖ-Abgeordnete des Parlaments. Sie war danach Staatssekretärin für Europafragen, ein überaus spannender und natürlich auch fordernder Beruf und Aufgabe. Sie war damals maßgeblich, mehr oder weniger maßgeblich daran beteiligt, dass Österreich der Europäischen Union beitreten konnte. Nach dem Beruf als Bundesgeschäftsführerin der SPÖ war sie Finanzstadträtin in Wien. Nach 17 Jahren in der Politik ist sie dann in die Wirtschaft gewechselt, erst zu Siemens Österreich und dann Vorstand in Siemens in Deutschland. Heute ist sie unter anderem Präsidentin des ÖBB-Aufsichtsrates. In unserem Podcast widmen wir uns all diesen Themen, manchen Themen besonders, unter anderem, welche Qualitäten braucht es, um ein guter Politiker, eine gute Politikerin werden zu können? Schafft man es, einen guten Politiker innerhalb von 2 Sekunden erkennen zu können? Warum nimmt sie sich an ihrem Geburtstag immer frei? Was haben ihr Menschen, die ihr nahegestanden sind, für Tipps gegeben, wenn sie in ein Meeting reingeht, beziehungsweise wenn sie einen Vortrag hält? Und warum sie zweimal im Leben das Gefühl gehabt hat, scheinbar 1 Meter über dem Boden zu schweben. Viel Freude beim heutigen Podcast. Vielen Dank fürs Kommen. Freue mich schon sehr auf den Podcast. Ein paar Fragen habe ich vorbereitet, aber schauen wir mal, wo wir überall hinkommen im Rahmen des Gespräches. Ich möchte gerne mit einem Zitat beginnen. Am 22.11. letzten Jahres, Pamela Rendi-Wagner hat im Rahmen einer Laudatio einen schönen Satz gesagt, der heißt, Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit.
Ja.
Ja, das ist ein tief philosophischer Satz, den sie da so eingebaut hat in ihre Laudatio. Ist das ein Standardsatz, den man irgendwie sich beschäftigt, wenn man in die Politik geht, oder ist das etwas Besonderes gewesen, das sie da gesagt hat?
Ich glaube, das war eine insgesamt sehr, sehr, sehr nette Laudatio auf mich.
Unendlich schöne Laudatio.
Ja, wirklich. Also das hat mich damals immer wirklich gerührt, was ich selten wirklich bin. Nein, ich glaube, Politik bedeutet, dass man sich letztendlich gesellschaftliche Verhältnisse in der Realität anschauen muss und überlegen muss man, gibt es da Handlungsbedarf oder nicht? Oder also die Realität spielt eine große Rolle in der Politik, wenn man daraus erst erfährt, wo man was verändern soll oder nicht. Ja.
Aber gilt dann der Schluss, wenn man ein guter Politiker sein möchte, dann muss man einen besonders guten Blick auf die Wirklichkeit haben?
Ich glaube, schwierig zu sagen, was ein guter Politiker oder Politikerin ist, aber ich glaube, man muss schon mit beiden Beinen am Boden stehen und wissen, was sich vor Ort abspielt und was wirklich sozusagen die Lebenssituation von vielen Menschen ist. Also es ist ja viel differenzierter und oft viel mehr Grautöne wie Schwarz-Weiß und das muss man mit einer Lebenserfahrung abgleichen. Das ist nicht immer leicht, aber man muss ganz neu an der Realität sein. Ja, schon. Ja, ja, absolut.
Nochmal auf die Laudatio zurück, das wäre eine schöne Laudatio, gell? Ja. Ich glaube, dass es kaum etwas Schwierigeres gibt, oder es gibt schon schwierige Dinge, eine gute Laudatio zu halten, die berührend ist, die
und nicht Lobhudelei.
Genau, auch nicht peinlich ist, wo man sich selbst nicht in den Vordergrund stellt. Also es war eine richtig schöne Laudatio.
Nein, ich war wirklich selber überrascht und hätte es gar nicht geglaubt. Ich war wirklich gerührt.
Schon, gell?
Ja, und es war auch so, dass sie im Vorfeld, hat sie, wir sind nebeneinander gesessen und hat sie gesagt, sie wird jetzt leicht schwindelig, weil sie braucht jetzt ja, Keks zum Essen. Ja. Und ich habe gesagt, du, was, hör jetzt auf, du fangst, musst jetzt gleich reden. Und dann hat sie eine Laudatio gehalten, die war wirklich...
Die war schön, gell?
Ja.
Weil ich war auch beim Zuhören berührt sogar. Es waren so ein paar Dinge, wo einfach auch die Verbindung so zu spüren war. Aber es war so, es war liebevoll.
Ja.
Es war einfach...
Nein, und es ist aber trotzdem nicht Lobhudelei gewesen. Also, ja. Ich meine, sie kennt mich gut.
Ja, klar.
Muss man auch dazu sagen. So eine Laudatio kannst du noch halten, wenn du jemanden
ja, klar.
gut kennst. Aber dann ist es oft umso schwieriger, weil dann kennst du ja auch die Kanten und Ecken
ja,
von und, der Person.
Ja, klar. Und auch die wunden Punkte und all
genau.
das. Und das
genau.
muss man ja...
Genau.
Na, sie hat das... Also, es war irgendwie zu spüren und zu hören und zu sehen, dass du das... Das, welche Punkte haben Sie besonders berührt in der Laudatio?
Na, schon meine Herkunft natürlich und auch so, wie sie sozusagen meinen politischen Werdegang auch beschrieben hat. Das war einfach mit sehr viel positiver Zuneigung.
Und schön gemacht.
Und schön gemacht,
ja, genau. Wirklich schön gemacht. Mhm. Von den Fernsehsendungen in der SPÖ, weiß ich nicht, im Bezirk.
Genau, das ist mein Werdegang, weil ich war als Kind, bin ich zur SPÖ gestoßen, weil ich immer Fernsehen gegangen bin. Ums Eck war ein SPÖ-Lokal, die haben einen Fernseher gehabt, wir haben noch keinen gehabt. Und die ersten Fury-Sendungen, Lässe-Sendungen, Flipper-Sendungen habe ich in der SPÖ gesehen.
Wobei, das war ja Anfang der 60er Jahre, oder? Wann war das?
Wir haben den Fernseher bekommen, da war ich 13. Also das war 69
ja.
und davor bin ich ja schon immer regelmäßig, weil meine Mutter hat mich natürlich gehen lassen, da hat man keine Straße überqueren müssen, nur ums Eck gehen. Ich glaube seit meinem 7., 8. Lebensjahr war ich Fernsehen.
Ja. Hat sich ausgezahlt.
Hat sich irgendwie hat eine Nähe entwickelt, die lange angehalten hat. Ja.
Ich würde ein bisschen, oder wir waren ja irgendwie bei der, ob ein guter Politiker sich mit der Wirklichkeit auseinandersetzen muss. Sie haben einen schönen Vortrag gehalten über Politik versus Wirtschaft. Aber ich würde noch bei dem Punkt bleiben, einen guten Politiker, eine gute Politikerin macht was aus?
Ich glaube, das Erste, was wichtig ist, man muss in jedem Job, das ist nicht nur Politik, man muss was wollen. Also wenn man einen Job nur macht oder eine Tätigkeit nur anstrebt, weil man gern die Position hat, und nicht weiß, was man damit anfängt, dann soll man es lieber bleiben lassen. Sondern das wirkliche Lebenselixier ist, dass man diese Macht, die man dann geborgt hat, und das ist Macht, dass man die ausnützt, um Dinge, oder verwendet, ausnützen ist schon so negativ, um Dinge zu verändern, wo man sieht, dass, wo man der Meinung ist, das möchte man verändern und das ist ein Missstand, der geregelt gehört. Okay. Also für mich war zum Beispiel der Beitritt zur Europäischen Union, das war einfach ein ganz riesig großes Erlebnis und ich habe nur die Chance gehabt, weil ich eben Politikerin war. Die hätte ich als, was auch ein schöner Job ist, aber als Bilanzbuchhalterin nicht haben können, dieses Erlebnis.
In der Laudatio erzählt Randy Wagner, dass sie da nach der Abstimmung dann 1 Meter über dem Boden geschwebt wären. Ja. Und da habe ich so gemerkt, dass da so viel Freude verbunden ist. Also habe ich Gänsehaut sogar beim Zuhören bekommen. Es muss so ein intensiver Moment im Leben gewesen sein. Einfach.
Na, ich habe in meinem Leben zweimal das Gefühl gehabt, wirklich das Gefühl gehabt, ich gehe jetzt 1 Meter über den Boden. Das eine Mal weiß ich noch, ich habe, wie ich von der Matura nach Hause, wo ich klar war, ich habe die Matura geschafft, bin ich nach Hause gegangen und da habe ich sicher den Boden nicht berührt, da bin ich drüber geschwommen. Und das zweite Mal, wie ich vom Bundeskanzleramt nach Hause gegangen bin, also durch die Innenstadt, ich glaube, da war es 22 Uhr, da bin ich auch geschwebt. Sonst bin ich in meinem Leben noch nie geschwebt. Also,
ich bin in China gewesen mit 23 oder 24. Wäre eine längere Geschichte, aber ich war erst auf einer Uni und habe dann einen privaten Lehrenden gesucht und der hat mich in chinesischer Tradition richtig geprüft. Also er hat mich warten lassen und scheitern lassen. Und also so wie sich das gehört, richtig arg chinesisch. Und dann, da war noch so, mein Chinesisch war nicht gut und die haben mich immer mit Chinesisch sozusagen, also ich musste Chinesisch reden. Und als ich es dann geschafft habe, hat dann eine Assistentin plötzlich auf Englisch gesagt, Welcome to our clinic. Also die haben mich akzeptiert als Schüler.
Als Schüler.
Und dann bin ich von dem Krankenhaus nach Hause gegangen in einer Allee und da waren so Menschen, die in Käfigen Vögel verkauft
Auch,
haben.
ja.
Und da bin ich auch, da
Geschwebt,
bin ich
ja.
auch.
Und da
Das
glaubt man wirklich, man geht
wirklich, also
am mittleren
fantastisch.
Pol. Ja, genau.
Also,
Genau.
der
Ja,
hat man nicht häufig.
nein, nein, und nein, ich habe es nur zweimal in meinem
Und
Leben bisher
einmal,
gehabt. Ja.
ja.
Und das.
Vielleicht erleben wir es noch einmal.
Bei mir weiß ich es nicht, glaube ich eher
Ja,
nicht, aber schauen wir mal.
Statistik, oder? Alle
Ja,
30
aber.
Jahre, okay, oder 20.
Ja, aber die Wahrscheinlichkeit wird geringer.
Ja. Ja, aber das. Und dann sind sie aber nach Hause gegangen.
Ich bin dann noch da, ja, also da haben wir noch im Bundeskanzleramt gefeiert, das war aber einfach und da gab es noch dann Journalisten und so. Und ich glaube, es war, ich weiß nicht mehr, wie spät es war, es war noch nicht so spät und ich bin durch die Innenstadt nach Hause gegangen, das weiß ich noch. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich berühre nicht den Boden.
Ja. Haben Sie denn schlafen können zu Hause?
Ja, das war dann
Kein Problem.
irgendwie, nein. Okay, ja, jetzt kann er mich nicht mehr erinnern, aber ich habe sicher schlafen
Ja,
können, ja.
ja. Na, das muss denkwürdig gewesen sein.
Ja, das war auch denkwürdig.
Ja,
Und das ist auch sozusagen in meiner beruflichen Karriere schon
ja.
trotz
Okay.
allem der Höhepunkt meiner beruflichen
Ja,
Tätigkeit. Nicht?
ja.
Wenn Sie da einen kleinen Beitrag leisten können, dass Österreich Mitglied der Europäischen
Ja.
Union, das ist einfach phänomenal.
Und es hat ja wirklich erst so ausgesehen, als ob es nicht klappen
Genau.
würde.
Genau.
Und
Also wir
dann
hatten noch, wir hatten Umfragen eigentlich bis 6 Wochen davor.
bis 6 Wochen vorher sogar.
Ja, da,
Okay.
also wie ich angefangen habe, ich habe 92 angefangen. Ende, also Oktober, da war eindeutig nein.
Ja.
Und dann haben wir so,
Und Sie haben das angenommen, weil Franz Vernitzky Sie
er hat mich
eingeladen
gefragt,
hat?
ich finde, es war mutig von
Ja,
Franz
ja,
Vernitzky,
ja.
weil einer jungen Frau diese Aufgabe, das war sehr mutig. Ich meine, im Nachhinein auch hat er
Korrekt.
offensichtlich recht gehabt, aber das weiß ich nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, wenn ich entscheiden hätte müssen. Weil es war schon klar, das ist ja
Jetzt
die
Ziel.
innerösterreichische Vorbereitung,
Ja,
ne? Und
ja.
diese ganze Überzeugungs- und Kommunikationsarbeit, und das hat er in meine Hände gelegt, war eh am Anfang aber mal eh schwer dann. Und ja, und 6 Wochen davor war es dann so 50-50.
Ja.
Und so lustig oder so komisch das klingt, der absolute Gegner des Beitritts, der Jörg Haider, hat uns dann geholfen,
Ja.
weil der Jörg Haider hat wie immer in seinem Leben übertrieben. Und hat gesagt, wir müssen dann Blutschokolade essen, wenn wir
Ja.
beitreten. Und die rote Flüssigkeit von Wanzen
Ja.
trinken,
Ja.
die angeblich im Campari sind. Ich weiß bis
Ja.
heute nicht, ob das stimmt
Ja.
oder nicht. Und das war dann den Leuten einfach zu viel, weil sie
Ja.
gesagt haben, ja, ich esse auch Blunzen und was
Der,
ist denn dort,
das
also
war die
Blutschokolade.
Gegenbewegung einfach.
Ja. Und es gibt da in Italien und wo gibt es auch Schokolade und in Deutschland, die ist nicht mit Blutschokolade, also ist ein Blödsinn einfach. Und das hat uns dann 3 oder 4 Punkte gebracht, das glaubt man gar nicht. Und dann gab es dann aber schon am Schluss so einfach eine positive Grundbewegung.
Irgendwo habe ich gehört oder gelesen, dass Sie es 1,5 Stunden bevor es veröffentlicht wurde, die ersten Hochrechnungen, da war es dann scheinbar amtlich 66%.
Ja, da war klar, wir werden es gewinnen.
Ja.
Ja.
Aber wann haben Sie das Gefühl gehabt, vorher, dass es klappen wird? 6 Wochen vorher, 4 Wochen, 2 Wochen, gar nicht?
Ich habe eigentlich bis zum Schluss geglaubt, ich bin sehr skeptisch, was Meinungsumfragen betrifft,
Ja.
weil ich mir denke, viele Menschen sagen einfach nicht wirklich oft Dinge. Ja?
Ja, klar.
Also wenn mich wer fragt, wenn mich manchmal rufen mir also Meinungsforschungsinstitute an, ich versuche schon immer das zu sagen, was ich mir denke, aber alles sage ich sicher nicht, ja? Weil ich mir denke,
Na sicher nicht, ja.
und ich bin da sehr skeptisch und da, ich habe es erst eigentlich geglaubt, wie ich die Ergebnisse der größeren Städte
Okay,
hineinbekommen.
also wirklich erst an dem Nachmittag.
Ja, absolut.
Wirklich,
Ja.
ja. Nochmal zurück, warum haben Sie dann, als Franz Vanitzky Sie angerufen hat oder angesprochen hat, warum haben Sie es angenommen, die Aufgabe?
Weil ich das als irrsinnig spannende Tätigkeit empfunden
Ja.
habe und wo man politisch was gestalten
Ja,
konnte
ja.
und weil ich der ganz festen Überzeugung bin, wir müssen dort beitreten. Und
Ja,
immer
ja.
vielleicht in einer Selbstüberschätzung gedacht, ich kann das auch, da kann ich
Ja,
etwas
ja.
beitragen,
Ja.
ja? Weil die österreichische Bevölkerung überzeugen, ich glaube schon, dass ich von der Sprache und von der Art her ein Kind dieses Landes bin
Ja.
und daher mit den Leuten auch reden kann. Damals noch viel besser, heute ist es manchmal schwieriger.
Aber wenn ich es richtig verstehe, Sie waren ja auch für die Verhandlungen zuständig, EU-mäßig, wo Sie da scheinbar 3 Tage durch drei Tage, zwei Nächte durchverhandelt haben. Mhm. Das war der eine Schritt. Und dann die österreichische Innenpolitik.
Genau.
Das sind ja zwei verschiedene Dinge.
Ich war zuständig für die innerösterreichische Koordinierung der Verhandlungsposition.
Genau.
Und das Außenministerium sozusagen hat dann diese, wenn Sie so wollen, diese innerösterreichisch koordinierte Verhandlungsposition in die EU eingebracht.
Okay.
Aber dort dann die letzten Verhandlungen war ich, ja, da waren wir mehrere. Da war der Ferdinand Latziner damals, der Viktor Klima, der Alois Mock und der Fischler war damals auch als Landwirtschaftsminister mit.
Ja.
Und Landeshauptleute.
Okay, aber wirklich ein diverses Team, also wirklich verschiedene Menschen mit verschiedenen Charakteren.
Nein, und es hat uns geeint, wir müssen da jetzt ein gutes Ergebnis, ein Verhandlungsergebnis noch rausbringen, weil wir müssen dann noch die Volksabstimmung gewinnen.
Ja.
Ne? Und das war vielleicht in der österreichischen Innenpolitik ganz selten. Wir haben da wirklich, da ist kein Löschblatt zwischen uns gegangen.
Toll.
Ne?
Ja, toll, weil alles neu, ÖVP, also andere Generationen ein bisschen, sind ja wirklich andere.
Nein, und also wenn Sie uns zwei sehen, ich war sozusagen die junge Frau, eher eine Linke.
Ja.
Er war ein konservativer Politiker und Diplomat. Und das war in dem Fall die richtige Mischung.
Ich habe das dann so bei der Vertragsunterzeichnung durften Sie ja nicht,
ja?
Worauf Sie dann aufs Cover kamen und dann die Sympathie sämtlicher Österreicher plötzlich Ihnen entgegengeschwappt ist.
Genau.
Also das ist doch so interessant, oder die Dinge gehen immer in Wellen irgendwie und oft entsteht aus was Schlechtem dann was, oder keine Ahnung, ob es was Gutes ist, wenn man dann am Cover ist, aber...
Nein, da ist man, also das wäre heute unmöglich, muss man auch dazu sagen.
Ja.
Da haben vier Männer unterschrieben.
Das geht gar
zum
nicht
Glück
mehr,
geht heute nicht
geht
mehr.
Nicht
nein.
Mehr ja.
Noch dazu, wenn es jemanden, eine Frau gibt, die da maßgeblich dabei war.
Ja,
ne? Aber es war damals so, das war ein Ränkespiel, wo die ÖVP gemeint hat, sie wollen jetzt nicht, dass ich da unterschreibe. Außerdem wollte ein hoher Beamter vom Alois Mock, also vom Außenministerium, unterschreiben, der damalige Botschafter Scheich.
Ja.
Und der, sein Pendant im Bundeskanzleramt, wollte dann auch, also egal, aber danach ist mir eine Riesenwelle der Sympathie.
Ja,
also mir haben Frauen auf der Straße gesagt, kränken Sie noch nicht, mir ist das auch passiert und das ist so eine Sauerei.
Ja.
Und auch sonst, ja, ich glaube, ein Teil meiner Popularität damals war diese Zurücksetzung, die mir gemacht
wurde. Ich glaube schon, dass es so einen Gerechtigkeitssinn schon gibt, den fast jeder Mensch hat, oder? Und das war einfach nicht gerecht.
Und ich glaube, dass viele Menschen das einmal erlebt haben in ihrem Leben.
Sicher.
Und sie gedacht haben, das sehe ich jetzt, der geht es genauso. Und wirklich, wir haben viele Frauen angesprochen und haben auch geschrieben und geschrieben, kränken Sie noch nicht und so. Und das war, eigentlich war das für mich fast besser.
Ja, ja. Aber haben Sie sich gekränkt gehabt damals?
Nein, das glaubt mir fast niemand, aber für mich war wichtig, dass man beiträgt.
Ja,
und da dabei gewesen
so zielorientiert
zu sein.
Einfach
ob ich da jetzt auf dem Vertrag stehe oder nicht, war mir damals nicht so wichtig. Jetzt denke ich mir manchmal, das wäre schon schön gewesen, nach 30 Jahren.
Ja, ja.
Aber das war mir damals eigentlich nicht wichtig. Das glaubt mir fast niemand, aber das war mir nicht so wichtig.
Ja. Ich mache einen kurzen Sprung, aber Sie haben ja in Ihrer Jugend Badminton gespielt.
Ja.
Und Sie waren ja, wenn ich, also ich weiß die Altersklasse nicht, Junioren-Doppel-Staatsmeisterin.
Genau.
Und im Einzel nicht.
Nein.
Lernen wir daraus, dass Sie eine bessere Teamplayerin sind als eine Einzelspielerin?
Nein, das lernen wir daraus nicht.
Okay.
Sondern wir lernen daraus, dass mir das letzte Quäntchen Disziplin gefehlt hat.
Ja.
Ich glaube, mein ganzes Leben, so dieses Quälen, da braucht es ja irgendwann dann einmal eine, wo man darüber gequält, und das war nie meins.
Sie haben das schon zweimal gesagt und ich kann das immer schwer nachvollziehen, weil Sie waren ja, also sowieso haben Sie viel gearbeitet, aber auch mit einer Konsequenz. Sie sind ja scheinbar immer um 7:30 aufgestanden und haben bis um, weiß nicht, 21 Uhr gearbeitet, als Politikerin dann auch noch am Wochenende. Also das ist ja nicht wenig, ja.
Das stimmt. Nein, aber Disziplin und sich über die Maßen quälen ist ein Unterschied.
Ja, ja.
Disziplin würde ich für mich in Anspruch nehmen, braucht man in den Tätigkeiten, die ich gemacht habe. Aber so, ich habe mich auch beim Sport, und insgesamt das letzte Quäntchen quälen.
Ah, dann haben Sie ein komplett geniales Talent fürs Badmintonspielen gehabt.
Da
werden Sie da sogar gewinnen.
Nein, ich habe mich schon gequält. Aber ich habe mich nicht genug gequält, sagen wir so. Ja. Also ich weiß noch, da haben wir so ein Trainingslager gehabt auf der Rax.
Ja.
Und da hat es geheißen, wir müssen die Rax rauflaufen.
Ja.
Und ich habe in der Mitte mir gedacht, das mache ich jetzt sicher nicht mehr. Ich habe so keine Luft gekriegt und bin die Rax nicht raufgelaufen. Und es gab welche, die sind aufgelaufen.
Ich war das Gegenteil, ich bin ja geschwommen. Ich will nicht sagen, dass ich Trainingsweltmeister war, aber ich war nicht Weltmeister, aber ich bin teilweise in meinen Bestzeiten im Training geschwommen. Dann waren die wichtigsten Wettkämpfe, wo wir abgebaut haben und wir hätten, da bin ich dann langsam geschwommen. Also ich,
wirklich. Ja, aber haben Sie denn da nicht geärgert?
Das war schon fast normal. Das war,
so, ja,
das war schon gut. Ich habe mich gefreut, wenn ich im Training gut geschwommen bin. Also,
wirklich?
Ja, nein, ich habe das einfach nicht auf den Punkt gebracht, dann in dem Moment, wo es dann.
Nein, und ich habe mir irgendwie. Es gibt einen Punkt, da muss man drüber, wenn man wirklich Leistung. Ja. Und den habe ich nie überschritten, den Punkt.
Wobei kann die Gegenteil-These sein, dass Sie deswegen. 1983 waren Sie schon Abgeordnete im Parlament, also das ist jetzt 40 Jahre noch mehr, dass Sie deswegen so lange durchgehalten haben. Also das muss man erst mal schaffen, so eine lange. Also
naja, ich war insgesamt nur
17 Jahre in der Politik, aber
genau 17 Jahre.
Genau, aber trotzdem, dann kam ja sozusagen auch keine ruhige Zeit bei Sie.
Nein, das stimmt ja, das stimmt.
Also ich will auf diese totale Leistung.
Disziplin,
ja, und körperlich, sind ja.
Ja.
Gut ausgehalten.
Ja. Nein. Das Einzige, was mich beim letzten Job gestört hat, ich fliege nicht gern.
Ja.
Und die Flugangst, und ich habe viel fliegen müssen, das war mühsam.
Ja.
Aber sonst hat mich eigentlich mit strengen Sitzungen und so, strengen mich nicht wirklich an. Und Sachen anschauen, Unterlagen lesen, da habe ich manchmal besteht die Gefahr, dass ich sie mir zu wenig im Detail anschaue. Weil ich schaue hin und sehe oft das Thema, aber manchmal sollte ich ein bisschen tiefer graben. Und das ist, also wenn ich der Frau Eder einen Rat geben würde für ein nochmaliges Leben.
Wirklich, bisschen, mehr so Details?
Ja. Und ein bisschen sozusagen vielleicht technikaffiner werden. Ja. Oder halt für Siemens wäre es gut gewesen, wenn er Technikstudios
gehabt hätte. Aber Sie haben gesagt, Sie haben sich vorbereitet und haben wirklich Techniksachen gelesen. Sie haben sich vorbereitet.
Ja. Nein, am Schluss zum Beispiel haben wir abgegeben oder waren das Weltkompetenzzentrum für Maut, für Satellitenmaut. Und da haben wir wirklich gut aufgehört.
Aber als Finanzstadträtin hat man ja 1000 Themen. Da kann man ja nur brillieren, indem man den Überblick hat, oder? Und
weiß, ja, aber der Überblick ist halt, ich glaube, der Überblick ist meine Stärke.
Ja.
Aber sozusagen das tiefer gehen dann bis hinunten, würde ich nicht meinen, dass das meine Grundstärke ist.
Ja.
Weil ich dann auch schnell Themen und Probleme erfasse, glaube ich.
Ja.
Aber manchmal wäre es notwendig, dass man ein bisschen tiefer geht. Ja.
In all der Breite, die Sie gemacht haben, gut, dann, geht sich zeitlich fast nicht aus, oder?
Geht sich zeitlich nicht aus, aber es ist auch, das klingt jetzt überheblich, das ist es aber nicht. Es ist dann manchmal ist man ein bisschen zu langweilig, die Details.
Dieses Details, klar.
Wo ich dann merke, da schauen wir es zwar an, aber ich denke an ganz was anderes. Also das ist irgendwo, braucht es für so wirkliches Detailwissen, bewundern Leute, die das können. Bei mir ist es schwierig. Ich muss mich wirklich zwingen dazu.
Das ist eine kleine Nebengeschichte, aber ich habe gerade für eine komplett wissenschaftliche Zeitschrift Phytotherapie und ich mache das ja nur Hobby, kleingartenmäßig. Ab und zu werde ich eingeladen. Ich musste einen Artikel reviewen. Ja. Und ich mache das, ich habe denen zugesagt, ohne es zu können, weil ich habe ein Netzwerk an Freunden. Ja. Also habe ich den Artikel einem Freund geschickt.
Über Pflanzen?
Halt über so, genau, die wollen aus Pflanzen Monosubstanzen extrahieren und dann im Idealfall dann ein Präparat, ein Medikament auf den Markt bringen.
Verstehe.
Das ist der Bogen. Ja. Und ich schicke das dem Freund, der halt 20 Jahre vorher schon gemacht hat, oder 2 Jahre halt nur publiziert. Und der sieht die Mini-Details in kürzester Zeit. Also der hat einfach ein Talent für diese kleinen Details und kann das in kürzester Zeit. Ich habe das wirklich bewundert. Ja, ich habe heute nochmal angerufen und gesagt, du, so genial gemacht. Ja.
Nein, da gibt's, es gibt unterschiedlichste Begabungen, ja, wirklich. Ja. Und es ist oft, wenn Sie Teams zusammenstellen, ist es wichtig, dass Sie diese, also nur Bitzler sind mühsam, aber nur sozusagen die große Linie, das ist dann manchmal geht in die Irre.
Ja.
Und diese Mischung ist es oft dann. Ja.
Also. Das habe ich mir, wenn Sie früher Reden halten mussten, haben Sie die, das ist ja auch Witzelarbeit, also das ist ja, oder haben Sie die stegreif gemacht?
Ich habe schwere Reden dann schon
oder schreiben lassen,
ja, und selber geschrieben, also teils. Ich glaube, ich bin am besten, wenn ich in Stichwörtern frei rede. Ja. Das ist auch da die Gefahr, dass ich mich manchmal nicht ganz an den roten Faden halte. Aber ich kann viel mehr aufs Publikum
eingehen. Da gehen Sie auf die Menschen ein.
Ja.
Ich habe diesen einen Vortrag gehört, 2016 gehalten, Vergleich Politiker wie Menschen, die in der Wirtschaft sind. Und da haben Sie, glaube ich, sich einfach, weiß nicht, gedanklich vorher vorbereitet, fünf Punkte, drei Punkte. Und da haben Sie sich komplett dran gehalten und sind aber noch auf die, das waren irgendwie Lehrende eingegangen.
Ja.
Also es war total gelungener Vortrag.
Das weiß ich nicht, ob es gelungen war.
Aber zum Zuhören schon.
Aber oh, das gibt es im Netz.
Das ist im Netz, ja. Super, ich habe ihn mir zweimal angehört.
Wirklich?
Ja.
Nein, ich glaube, das ist viel besser. Also ich lese auch nicht so gut, also, weil ich eben, mir fehlt auch da ein bisschen sozusagen die Disziplin, das wirklich gut zu lesen. Ich glaube, ich kann es, wenn er mich anstrengt, aber leichter ist es für mich, ich habe 10 Stichwörter, dann weiß ich den roten Faden. Ja. Und ich rede frei. Okay.
Und trotzdem, bei Siemens komplexe Vorträge, da hatten dann, Sie schreiben lassen und Sie haben den Input gegeben.
Mix. Okay. Also erstens einmal Input gegeben. Ja. Also ich habe schon immer gesagt, bei jeder Rede vorher, was ich sagen möchte. Ja. Und da müssen Sie sich, wenn Sie geschriebene Reden bekommen, Sie müssen sich jemanden vorher aussuchen. Der das mit Ihnen kann.
Ja, klar.
Weil manchmal ist es so, dass die dann ihre Reden schreiben.
Ja.
Aber dann müssten Sie die auch halten.
Ja.
Und das können wenige dann fremde Reden so schreiben, dass es auf so die Person passt.
Ja.
Und da habe ich immer versucht, also da habe ich ja, aber eine Mischung aus Schreiben lassen und teilweise selbst so Punkte eingefügt dann oder so.
Aber das war dann wirklich ausformuliert und Sie sind mit dem Skript dann aufs Pult gegangen und haben dann sozusagen ins Publikum geschaut, aber trotzdem sich an das Skript gehalten.
Ja, so richtig runtergelesen habe ich selten. Das war ausformuliert, Vor allem im Englisch war es dann schon, habe ich mir ein Skript gehalten. Im Deutschen habe ich dann manchmal auf der Seite Zusammenfassungen geschrieben und habe dann habe ich oft nicht gefunden wieder den Anschluss. Das ist ein bisschen das Problem.
Ja.
Aber da habe ich dann schon immer wieder auch Teile freigesprochen. Ja.
Also gut, ich mache andere Vorträge, aber auf der Uni und auch so habe ich immer zwei Dinge. Das eine ist, thematisch mich vorzubereiten, das ist das eine. Und das andere ist aber, wer hört mir zu, wo stehen die, was wollen die hören? Und wenn ich mich nur thematisch vorbereite, fahre ich manchmal komplett gegen die Wand, weil ich nicht sozusagen...
Auf die eingehe.
Ja. Das habe ich irgendwie schmerzhaft lernen müssen.
Ja. Nein, das ist, darum habe ich das lieber frei, weil sie merken dann oft, jetzt nicht ganz, aber dass ihnen die wegschlafen einfach. Ja. Weil sie treffen nicht das Interesse.
Ja.
Und das können sie eher, ich kann das, weiß nicht, ob mein Mann das, aber ich kann es eher nur, wenn ich frei rede.
Ja.
Also wie mir ein Konzept ganz streng hält, merke ich nicht mehr, muss ich mich viel mehr auf das Konzept konzentrieren und merke nicht mehr die Ersten, die einschlafen.
Ja. Die Memoiren der Magister Brigitte Ederer Autobiografie wird es nie geben oder nie?
Die gibt es nicht.
Die gibt es nicht.
Nein.
Weil?
Die gibt es nicht, weil ich erstens finde, es war ein spannendes Leben, aber es gibt viele spannende Leben. Und wenn man über alle spannenden Bücher schreiben würde, dann hätte man...
Also ich liebe Autobiografien. Also ich finde, dass man fast von jedem Menschen was lernen kann. Und wenn das eine Autobiografie ist, dann dockt man da immer an. Aber ich verstehe es natürlich, dass man keine schreiben möchte.
Ja, und ich glaube, im Nachhinein tut man dann gewisse Sachen.
Klar.
Ich bin mir nicht sicher, ob man sich dann wirklich immer de facto erinnert.
Ja.
Und mein Leben war so vielfältig, dass ich mir denke, es ist auch die Frage, wen interessiert das? Ja? Also, nein, da ist Biografie gibt es keine.
Ja, weil sonst, ich hätte schon über so mögliche
Nein.
Titel für die Biografie
Ja,
nachgedacht,
nein, 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 das gibt es sicher nicht. Also das findet nicht statt.
findet nicht statt. Weil ein Meter über dem Boden wäre so ein möglicher
Ein Meter über dem Boden.
Titel.
Und ich schreibe dazu 1 Meter unter dem Boden dann. Das hat es nämlich auch gegeben.
Wirklich? Okay, was war das?
Nein, aber
Ah ja, die Klarheit gibt es immer.
nein, jeder wenn man so Tätigkeiten wie ich
Ja,
gemacht
sicher.
hat, gibt es Verletzungen. Da
Klar.
gibt es Narben. Ich sitze da heute vor Ihnen. Natürlich habe ich Narben.
Na sicher.
Natürlich
Ja.
habe ich Verletzungen
Ja.
gehabt und Dinge. Und
Ja. Ich meine, das wird nicht deine Narbe gewesen sein, aber die Kündigung von den 1.000 Menschen, das war einfach hart, oder?
ja,
Oder das war
na,
nicht
das
bei.
war keine Narbe
Ja.
jetzt im Sinne, dass ich eine große Verletzung, aber das war beruflich meine absolut schwierigste
Ja,
Situation.
ja, ja.
Absolut. Also die würde ich auch nicht mehr machen.
Ja. Da in dem Buch von der Lorenz Tittelbacher,
Ja.
die hat, finde ich, ein sehr, sehr schönes Gespräch mit ihnen aufgeschrieben.
Ja.
Und da ist dann dieser Zitat drin, wo sie ihre 87-jährige Mutter, ihre Mutter hat in der Zeitung gelesen, dass sie die Menschen entlassen
Genau.
müssen. Und dann fragt noch ihre Mutter, schreibt sie Verluste bei Siemens?
Genau.
Und die Antwort ist nein, aber ja, warum müsst
Ja.
ihr dann die Leute entlassen? Also das.
Nein, nein, das ist absolut so gewesen. Ja? Meine Mutter, 8 Jahre Volksschule, war sehr bodenständige. Man hat 2 Kinder alleine aufgezogen und ich bin einmal gekommen und sie hat das in der Zeitung gelesen und sie sagt, genau, sie sagt zu mir, sagt, schreibt ihr denn da Verluste? Und ich sage, nein, wieso? Nein, wir schreiben keine Verluste. Und sie sagt, ja, aber wenn sie Gewinne schreibst, warum schmeißt denn dann du, so hat sie es gesagt, schmeißt denn dann du die Leute raus? Und das müssen sie einmal jemandem erklären. Wenn sie umgeben sind von so Kapitalmarktphilosophie, von Wünschen von Investoren etc. und Aktionären, müssen sie einer älteren Frau erklären, warum man Leute entlässt, wenn man keine Verluste macht. Das ist nicht einfach.
Was haben Sie gesagt?
Ich habe versucht zu erklären, dass wir da diese Sparte eben aufgeben und dass wir, ich versuche, dass die eine sehr gute Abfertigung bekommen, was sie auch damals bekommen haben, also halt eine gewisse Abfederung und dass wir keine Arbeit für sie haben, weil der den Bereich, das war damals die Telefonie, die Siemens aufgegeben hat, ob sie wirklich zufrieden war und ob sie da stolz auf mich war, würde ich eher bezweifeln. Also sie hat es sicher nicht gut gefunden.
Sie wollte auch, dass Sie bei einer Bank arbeiten, weil Sie den Herrn Dr. Franinski kennen. Also so, gehen Sie doch in
Sie hat mich einmal gefragt, ja, da war der Franz Franitzky schon Bundeskanzler und da hat sie zu mir einmal gesagt, kannst nicht mit dem reden, dass er dich in einer Bank unterbringt.
praktisch, oder? Genau.
Ich glaube, meine Mutter hätte für mich das Ziel gehabt, dass ich am Bankschalter stehe, 2 Kinder habe und ihr die Pension auszahle. Also das wäre das höchste Glück für meine Mutter gewesen. Ja.
Kam
Hat halt
anders.
nicht, hat
Kam
halt,
anders.
kam anders und war halt sozusagen nicht.
Nochmal fast über diese Entlassungsgeschichte zurück. Das eine ist ja, okay, man hat Macht, die man verwenden kann, um etwas zu bewirken.
Ja.
Und da braucht es, und das wird meine Frage sein, ethische Grundsätze, die man sich selbst definiert, die man dann irgendwie so als Richtlinie einsetzen kann. Wo will ich menschlich, beruflich hin? Also, und die werden sich ja nicht geändert haben, die letzten Jahrzehnte.
Nein, ich glaube, also ich kann das nur von mir sagen, aber ich glaube, das haben viele Menschen. Ich habe ein Wertekostüm
Eben, ja.
und das Wertekostüm ist, dass wenn ich etwas tue, höre ich die Stimme meiner Mutter, dass sie sagt, du, sowas macht man nicht.
Ja.
Und sie hat das selten auch durchargumentieren
Ja,
können, aber ich weiß genau, was man nicht macht
ja.
und was
Ja,
man macht.
ja, ja.
Also das
Ja,
braucht
ist doch
keine
super. Das
Erklärung,
ist doch
ne?
super, ja.
Also das, glaube ich, ist schon ein wichtiger Punkt, dass man im Leben manchmal Dinge tun muss, die man mit dem Wertekostüm nur schwer oder wo es reibt am Wertekostüm. Das ist so. Das
Ja.
ist, glaube ich, in jeder Tätigkeit so und man muss halt nur wirklich achten, dass man nicht das Wertekostüm dann ein bisschen kaputt macht durch die Reibung.
Ja. Da gibt es die Geschichte, wo sie als für Siemens bei dem Kärntner sehen, der FPÖ-lastig ist, und sie sagen, den Buckel machen, aber das hat er nicht gerieben an ihrem Wertesystem,
nein,
da war das
hohe
Ziel einfach.
Nicht.
Oder das hat er nicht gestört.
Nein, aber das habe ich immer was Unterschied zwischen Politik und
genau.
Man denkt immer, Politik muss sozusagen den Wählern nach dem Mund reden und so. Ja. Aber wenn sie Kunden haben in der Wirtschaft, die wichtig sind, große Kunden, dann müssen sie auch einiges einstecken.
Ja, ja.
Es ist nicht nur so, dass sie da immer sagen können, naja, das mache
ich. Das gut nachvollziehen können, diese Geschichte.
Nein, der war mit unseren Produkten zufrieden, der war mit unseren Leistungen zufrieden, der wollte mit mir politisch diskutieren, was falsch ist.
Ja, ja. Und nach einer Stunde Abgang, er war zufrieden und...
Ich habe ihn dann immer wieder besucht, weil es irgendwie sich eingespielt hat. Ich weiß nicht, ob er zufrieden ist, weiß ich nicht. Ja. Ich habe schon damit am Anfang ein bisschen gekiefelt bei den ersten zwei Besuchen. Aber das war dann okay.
Ja.
Ich habe das sozusagen abschalten können oder diesen Teil nicht an mich heranlassen können.
Das ist ein bisschen wie der Vergleich, wenn man als Arzt in einem Krankenhaus arbeitet, in Ambulanz, kommen Menschen, wie auch immer. Und wenn man Selbstständige wie ich ist, also hat man so einen Filter, wem gibt man einen Termin und wem nicht. Also das ist ziemlich privilegiert, diese Position.
Ja. Und das sind sie aber, auch in der Wirtschaft sind sie es nicht.
Ja, sicher nicht.
Also sie können sich, wenn der Kunde ein wirklich größerer ist, dann müssen sie irgendwie schauen, dass sie mit dem im Geschäft bleiben.
Ja, ja, ja.
Und das ist manchmal mühsam.
Ja. Gut, aber das mit den höheren Zielen, mit den Wertesystemen, da verbiegt man sich ja noch nicht.
Nein, er hat ja auch nicht von mir verlangt, was nicht in Ordnung war, sondern er wollte mit mir politische Auseinandersetzungen.
Ja, ja.
Und zwar so, dass ich eigentlich, wäre nur ein Wähler gewesen, hätte man eine Stunde vielleicht zigieren lassen und dann hätte ich gesagt, wissen Sie was,
ja, klar,
wir kommen da nicht auf einen grünen Zweig, auf Wiedersehen. Ja? Und das können Sie dann in der Wirtschaft, also so unabhängig, wie man glaubt, dass Wirtschaftsleute sind, sind sie dann nicht. Das kommt auf die Größe des Kunden an.
Ja. Diese Frage habe ich mir überlegt. Als Finanzstadträtin von Wien haben Sie ja auch mit verschiedenen Krankenhäusern, Medizinsystemen, nehme ich an, immer wieder Überschneidungen gehabt.
Genau.
Und bei Siemens waren Sie ja dann auch zuständig für die Medizintechnik.
Ja.
Welche Einblicke haben Sie da gekriegt in das österreichische Medizinsystem? Das ist die Frage.
Wenn Sie für die Finanzen einer großen Stadt zuständig sind und sozusagen Spitäler zu finanzieren sind, ist Ihnen das immer zu viel Aufgabe.
Ja, ja.
Das ist so. Also das ist ein Job description. Sie müssen immer sagen, ist das notwendig?
Ja,
also ich weiß noch, dass ich mit dem damaligen Gesundheitsstadtrat Rieder immer gestritten habe darüber, ob wir nicht zu viele Spitalsbetten haben. Weil auch der Rechnungshof immer gesagt hat, wir haben zu viele Spitalsbetten in Wien. Also das war immer ein Thema.
Ja, ja.
Wenn Sie sozusagen medizintechnische Geräte verkaufen wollen, und dafür war er zuständig, haben Sie natürlich ein Interesse, dass so viel wie möglich investiert wird. Das ist die andere Seite. Der Vorteil meiner beiden Jobs war, dass ich gewusst habe, wer in der anderen Seite entscheidet und während. Ja. Also ich habe einen Wissensvorsprung gehabt, wie Entscheidungen fallen.
Ja. Ja.
Also das hat mir schon immer wieder geholfen. Ja.
Ich weiß es gar nicht, aber gibt es dann Österreich versus Deutschland Unterschied, in den Sie einen Einblick haben?
Sie meinen jetzt
Gesundheitssystem?
Ja, jetzt nicht mehr, habe keine Ahnung. Ja. Damals hatten wir im internationalen Vergleich zu viele Spitalsbetten in Wien.
In Österreich?
In Wien.
In Wien.
Nein, okay. Österreich, kann ich mich auch nicht mehr erinnern. In Wien kann ich mich erinnern, da bin ich nur ein bisschen sozusagen demütiger geworden. Wie Corona war, haben wir es dann gebraucht, mehreren Betten. Also die Wahrheit ist halt immer eine der Zeit, auch sozusagen, wie ist gerade die Situation. Zu meiner Zeit hat der Rechnungshof gesagt, die Wiener haben zu viele Spitalbetten. Die Vergleiche mit internationalen Strukturen waren alle so, wir haben zu viel. Und ich habe halt immer gesagt, sparen, und das braucht man.
Gut, das war ihr Job einfach, oder?
Ja.
Der hingekommen ist.
Genau.
Danke, nein.
Genau.
Ja. Sie haben gesagt, das ist das, was gleich nach dem Massenmörder, das ist das Sozialprestige der
Parteisekretär.
Parteisekretär, das, genau, das ist der noch schlimmere Job, so ungefähr.
Nein, weil sie sind trotzdem, verantworten sie das Geld.
Ja.
Die sozusagen das Sozialprestige, das in meiner Person am niedrigsten und am schlechtesten war, wie ich Parteisekretär der SPÖ war. Also da haben Leute die Straßenseite gewechselt.
Ja. Und sie haben gesagt, man wird auch einsam durch diesen Job, weil man...
Als Stadt, als für die Finanzen.
Genau, weil man kaum
Nein,
mehr...
Weil sie wissen, es gibt ja viele Aktivitäten, die sie von ihrer Herkunft oder von ihrer politischen Einstellung der Meinung sind, dass man das tun sollte.
Ja,
ja? Und sie müssen Nein sagen, weil sie sonst wissen, da kommen die weiteren 10 oder... Und das, man wird dann immer einsamer, überhaupt in Führungspositionen.
Also aber gut, man hat dann, also man hat einen Partner, mit dem kann man sprechen. Man hat vielleicht Menschen, die Erfahrung schon gemacht haben, in Pension sind, also Menschen, die diesen Job schon erfüllt haben, nichts mehr wollen.
Ja, aber helfen kann er dann.
Kann auch nicht.
Nein. Also mir jedenfalls, das weiß ich nicht, ob es grundsätzlich, aber man ist dann schon alleine auch. Man kann ja nicht immer, wenn man zu Hause kommt, den Partner anjammern, dass das oder das jetzt wieder hat man nicht. Also man beginnt dann auch immer weniger Leuten auch irgendwie zu vertrauen, weil man sich denkt, naja, warum sagt man der das jetzt? Wenn sie jemand lobt, denken sie, na, der sagt das nur, weil er irgendetwas von mir will. Also man wird dann eine etwas schräge Persönlichkeit auf Dauer.
Ja, ja. Aber weil das war irgendwie mein Gedanke, wenn man, dass es Menschen gibt, die die Position schon inne hatten, die, also jetzt hatten sie schon jede Menge Positionen inne, jetzt gibt es eine neue Finanzstadträtin, also kann man sich nicht auf einen Tee trinken und also treffen und dann, okay, jetzt gibt es mal 3 Punkte, hier sind meine Erfahrungen. Sowas findet selten statt.
Findet selten statt, weil es auch sehr stark vom Typ abhängt. Ja, ja. Mir damals, wie ich Finanzstadträtin war, der führende Beamte, für diesen Tipp bin ich in mein Leben lang dankbar sein, der war überhaupt beeindruckend, der höchste Beamte der Stadt Wien in der Frage Finanz. Und der zu mir hat gesagt, du sag den Leuten nicht immer Nein in der Schnelligkeit, wie es das du sagst.
Ja.
Weil ich war der Meinung, das ist doch am einen, da kennt man sich aus, sage Nein.
Ja, und aus.
Und die Leute gehen und die wissen, sie brauchen sich nicht mehr anstrengen und brauchen keine leeren Kilometer machen. Ja. Und er sagt, das ertragen die Leute schwer.
Ja.
Gib ihnen Aufgaben.
Ja, unlösbare, oder?
Unlösbare vielleicht nicht, aber gib ihnen Aufgaben. Und wenn die wirklich dann sozusagen das alles lösen oder in die richtige Richtung gehen, dann kannst du ja noch einmal überlegen, ob du nicht doch was magst. Aber dann ist es viel weiter und du hast sozusagen eine gereifte Position. Und ich habe sicher oft zu schnell gesagt, nein, das mache ich nicht. Weil man da schon auch Leute vor den Kopf stoßt, natürlich. Ja.
Wobei,
man hat es immer ausgekannt bei mir, das glaube ich, da würde ich meinen. Aber man stoßt auch Leute vor den Kopf.
Aber ich würde denken, wenn da engagierte Menschen waren, dass da viele, die extra Runde gegangen sind, ihre Hausaufgaben gemacht haben, nach 2 Wochen wieder kamen und dann gesagt, jetzt?
Hm? War gar nicht so? Überschätzen Sie.
Wirklich?
Also wenn man dann ausgemacht hat, gewisse Themen, die noch, das war nicht so viel dann.
Okay, weil dann ist es leichter, Entscheidungen zu treffen, wenn die extra Runde geht.
Und sozusagen, es war dann schon richtig, es war mir dann immer zu ich finde, ehrlich gesagt, mir ist es lieber, wenn ich jemanden etwas frage und der sagt Nein, dann kennt er mich aus.
Ja, ja, ja.
Aber mein Mann sagt, das ist das unfreundliche Waldviertler Nein, das ich habe. Mag schon auch sein, ja.
Die Frau Professor Masel hat ja mir erzählt, auch in dem Podcast, dass wenn man schlechte Neuigkeiten überbringen muss, man soll nicht um den Brei herumreden, gleich am Anfang. Duft, schlechte Botschaft. Also nicht erst 10 Minuten über das Wetter und nett und wie war der Urlaub,
sondern... Ich bin auch der Meinung.
Duff,
ja. Also ich tue mir leichter und ich kann es auch leichter nehmen. Aber meine Lebenserfahrung ist, es gibt viele, die das nicht so nehmen.
Ja, ja.
Die das als unfreundlich, als hart, als kalt empfinden.
Ja.
Da gibt es, glaube ich, keine richtige Lösung. Ich war sicher, wenn ich Revue passieren, ich war sicher oft zu schnell und zu...
Nein, aber einfach...
ehrlich Waldviertler auch. Unfreundlich, wie mein Mann sagen würde.
Aber da muss ich jetzt muss ich was nachfragen. 2016, Mai, Sie gehen durch den Bezirk mit der Frau Wessely, glaube ich. Dann gibt es dieses Foto von einem Journalisten, der dann irgendwie sagt, hier stehen zwei Politikerinnen, die eine mit der Abfertigung, die andere ohne. Mhm. Und Sie waren dann bei einer anderen Veranstaltung und gesagt, den werde ich heute noch anrufen. Mhm. Haben Sie den noch angerufen?
Er hat nicht
angerufen. Hat sich schon gefürchtet, wirklich.
Nein, weiß ich nicht. Also ich habe eine Nummer gehabt, ich weiß nicht, ob die damals richtig war. Ja. Aber ja, das hat mir eine Zeit lang wirklich geärgert, dass sie nur definiert werden über ihr Einkommen und sozusagen... egal, ob man da irgendwelche Leistungen erbracht hat, sondern es ist immer zu viel. Ja? Und ich bin ja persönlich der Meinung, dass das teilweise wirklich sehr hohe Gehälter sind in der Privatwirtschaft und die Frage sich stellt, ob das nicht zu hoch ist. Aber man bekommt das Geld ja nicht für die normale Tätigkeit, sondern meine Meinung ist ja, man bekommt das Geld, wenn man morgen draußen sein kann. Wiedersehen. Ja. Sie haben irgendwas. Und das Zweite ist, dass man halt in so Führungspositionen eigentlich zu 80% unangenehmste Gespräche führen muss. Ja. Also das sind schon Themen, teilweise, in denen man zu Kunden fahren muss, weil was nicht funktioniert, teilweise, weil man Leute abbauen muss. Ja. Das ist ja alles nicht lustig.
Und der dritte Punkt ist, dass Sie gesagt haben, das ist ja nicht, also das ist eine Frage, die Gesellschaft klären muss. Das ist nicht jeder einzelne Manager, sondern okay.
Nein, also ich finde persönlich, wenn die Gesellschaft der Meinung ist, es gibt eine Deckelung, dann ist das so. Im Moment glaube ich, dass es bei den Politikern zu geringe Einkommen gibt. Das sieht wahrscheinlich 80% der Bevölkerung nicht so. Aber die müssen ja noch alle Parteiabgaben auch leisten. Ich nehme an, auch die von der SPÖ weiß ich es, von den anderen weiß ich es nicht, nehme ich es aber an. Und das ist schon, Politiker sein ist schon das Schwierigste, glaube ich, was man an Tätigkeit ausüben kann. Wenn man in der heutigen Zeit überhaupt mit den sozialen Medien, die hat es ja zu meiner Zeit Gott sei Dank noch nicht gegeben, aber weil es schon der Charme der Österreicher in der Anonymität, der hält sich groß in Grenzen. Ja, klar. Also diese Aggression, die da vorhanden ist, und diese Schnellbeurteilungen, weil man sagt immer, alle Österreicher sind Fußball, österreichische Fußballtrainer, aber der hat halt nur ein Thema. Ja. Aber wenn sie dann 5, 6 haben, und da müssen sie ja schwierige Entscheidungen auch teilweise treffen, und wie dann der Hass sie also das ist nicht einfach.
Ja. Ich habe diese Geschichte gehört, die Sie erzählt haben, dass 2016, Sie waren Aufsichtsrat, Vorsitzende ÖBB, dann kommt die FPÖ und dann hören Sie im Radio.
Früher, Jänner 18 war das,
ja. 18, ja. Sozusagen.
Ja.
Durchs Radio wird es Ihnen nicht einmal mit, also so.
Ja. Das war eine groteske Situation, die wir nie vergessen. Ja. Wir hören immer gemeinsam in der Früh, mein Mann und ich, morgen schon mal. Weil ich bin nicht so kommunikativ und es wurscht, also wir hören morgen schon an. Und wir sitzen dort und es ist ein Interview vom Herrn Bundesminister Hofer.
Ja, genau.
Und die fragen haben, ob die Frau Ederer weiter Aufsichtsratsvorsitzende bleibt. Und die war irgendwie, weil man dachte, der hat mir noch nicht einmal geredet mit mir. Und der sagt dort nein, die bleibt sicher nicht Aufsichtsratsvorsitzende. Also das war schon gewöhnungsbedürftig. Ja.
Und Sie haben dann einen Brief geschrieben und dann haben Sie sich getroffen?
Nein, getroffen habe ich
nicht.
Nein. Ja. Ich habe ihm einen Brief geschrieben und hat mich dann der Arnold Schiefer angerufen und wir haben das geregelt, weil auch die Frage der Entlastung war, weil ich schon Sorge gehabt habe, wenn jemanden so abberuft, dass dann man auch argumentieren kann, naja, wenn das sozusagen von heute auf morgen ist, da ist irgendwas schief gelaufen. Ja, ja. Das war aber gar nicht der Grund.
Ja, ja,
sondern Der politische.
Der politische, ja. Und um diese ganzen unangenehmen Geschichten noch aufzuarbeiten, diese Siemens plötzliche Entlassung.
Mhm. Das ist ein Narbe.
Wirklich? Mhm. Wirklich? Mhm. Von wegen, also Sie haben den Verdacht gehabt, das war die Gewerkschaft, weil diesen einen 65-jährigen Herrschaften, den Sie nicht verlängert haben, als Grund.
Das ist eine Narbe, weil ich bis heute nicht.
Den wirklichen Grund weiß.
So ist es.
Ja. Und das
Weil
ist,
ich habe keine Streiks gehabt, ich war ja für das Personal zuständig. Ich habe keine Streiks gehabt. Wir haben auch keine großen Konflikte gehabt. Wir haben nicht so wie vorher große Teile abgespalten und damit Entlassungen gehabt. Auf der ganzen Welt eigentlich nicht. Und es war, ich weiß es bis heute nicht. Was ich annehme ist, wir hatten eine Regel bei Siemens, dass man mit 65 aufhören muss, egal in welcher Position. Und der Betriebsrat, den ich sehr geschätzt habe, der Zentralbetriebsratsvorsitzende, mit denen ich mich auch gut verstanden habe, wollte verlängert werden und die Gewerkschaft wollte das auch sehr. Und ich habe gesagt, ich mache das nicht, weil ich vorher diese ganze Bestechungsaffäre in Österreich aufarbeiten musste. Und man geschworen habe, ich gehe nicht mehr an den Rande und schaue in den Abgrund hinunter, sondern ich halte mich an Regeln.
Ja, ja.
Und habe gesagt, wenn das der Aufsichtsratsvorsitzende verlängert oder der Generaldirektor das verlängert, das ist mir alles okay, ich werde das alles mittragen. Ich mache es nicht, meine Unterschrift gibt es dafür nicht. Ich glaube, das war der Grund, aber ich wissen tue ich es nicht. Und das ist irgendwie etwas, das nagt. Ja. Also heute nagt es nicht mehr, aber es hat lange genagt an mir. Ja.
Ich habe zwei viel kleinere, ähnliche Geschichten erlebt. Einmal war ich es hat eine TCM-Gesellschaft gegeben, da habe ich unterrichtet, ich war komplett jung. Bin dann, und das war, glaube ich, der Grund, bei einer anderen TCM-Gesellschaft Präsident geworden.
Ja.
Und dann haben mich die, und ich habe Kurse gegeben, bei der alten noch, und dann hat mich der Leiter von dieser TCM angerufen, sagst du Florian, du gibst bei uns keine Kurse mehr, mit der Begründung, und es stimmt nicht, dass dein Skript dann so schlecht ist. Also
ganz eine andere Begründung.
Genau, weil er hat sich nicht, hat, ich glaube,
die Wahrheit
Angst gehabt,
war, dass sie bei der anderen...
Genau, er hat Angst gehabt, dass ich ihm die Leute wegnehme, aber das hat er irgendwie nicht gesagt. Und das war die eine Geschichte, und mit dem war ich eigentlich befreundet. Das hört dann auf, seine Freundschaft.
Ja, ja, na, das
ist dann, das steht
geht dann schnell
ewig
weg.
Dazwischen.
Ja, ja.
Und dann habe ich einmal bei einer TCM-Zeitschrift in der Schweiz Beiträge geschrieben, immer gut abgeliefert, und plötzlich wollten die nicht mehr, frage ich wieso, sagen sie, ja, wir wollen mit anderen zusammenarbeiten. Also ich weiß den Grund bis heute auch noch immer nicht. Ich finde, den Grund hätte man verdient irgendwie.
Ja, ja, ich finde auch den verdient. Grund. Und das meine ich eben, wenn sie von mir weggehen, ich glaube, ich würde für mich in Anspruch nehmen, 100% wissen, sozusagen, kennen sich aus, aber immer schafft man es vielleicht nicht, weil auch was anderes gehört wird, wie man gesagt. Aber ich glaube, 95% wissen genau, wenn sie mit
ganz
mir...
Ganz sicher, ich glaube, ganz sicher.
Sie und ich weiß es bis heute nicht. Im Nachhinein, muss ich sagen, konnte ich früher nach Wien zurück und wurden mir 1,5 Jahre geschenkt. Also es ist alles Beste.
Aber trotzdem.
Aber es ist trotzdem so, es hat lange an mir genagt. Ja.
Kann es nicht auch einfach sein, dass der sozusagen, okay, die Österreicher wurden abgezogen, so ungefähr.
Ja, der Peter Löscher
genau,
wurde
Genau, also nachdem der Peter Löscher abgezogen, also er wurde beendet, wie man das höflich ausdrückte, und dann, okay, dann die nächste Österreicherin war das.
Ich glaube, es war im Nachhinein, glaube ich, war es eine Mischung. Ein Kollege wollte unbedingt das Personal, der dann mit dem Betriebsrat auch gemeinsame Sache. Im Nachhinein war es wahrscheinlich die Österreicher-Geschichte, so nach dem Motto, der Löscher geht, sollte jeder gleich mitgehen. Weil wir befreien uns wieder von der österreichischen Herrschaft. Also es war sicher ein Amalgam aus viel.
Ja, ja.
Aber wissen du es nicht?
Ja, ja. Haben Sie noch nachgefragt, oder?
Ich habe damals bei den Gesprächen habe ich gesagt, ich möchte jetzt gerne wissen, was. Und da haben sie immer gesagt, man hat das Vertrauen in mich verloren. Aber warum?
Das ist unbefriedigend.
Heute.
Aber trotzdem. Ja, ja.
2 Jahre, 1,5 Jahre schneller zurück nach Österreich.
Das ist cool. Und Sie sind, wenn ich es richtig verstanden habe, 47 Wochenenden im Jahr haben Sie Ihre Mutter besucht. Sie sind immer zurückgependelt.
Ja.
Von München.
Ja, das war.
Das muss ja nicht wenig gewesen sein.
Nein, das war. Ich war leider oft, was das Ableben meiner oder die Situation meiner, oft zur falschen Zeit am falschen Ort. Weil meine Mutter, bin ich geflogen nach Shanghai, weil da war die Betriebsräte treffen, war die Weltbetriebsräte. Und der Arzt hat gesagt: Ja, Sie können fliegen, ist überhaupt kein Problem. Ich steige dort aus und es gibt ein SMS, der Mama geht es ganz schlecht und ich soll so schnell wie möglich wieder zurück.
Okay.
habe dann das Referat vor den Betriebsräten gehalten, bin zurückgeflogen und wie ich zurückkomme und in das Pflegeheim gehe, war sie putzmunter.
Okay.
Und dann habe ich aber nicht geschafft, da haben sie mich angerufen, es geht ja ganz schlecht. Da habe ich mich eh gleich ins Auto gesetzt und von München, ich habe halt noch zusammengepackt und da war ich mal eine Stunde zu spät, wie es gestorben ist.
Okay.
Aber das war eine schwierige Zeit, immer dieses immer am Wochenende da sein, damit sie nicht das Gefühl hat, sozusagen, ich kümmere mich nicht. Also das war, hat sicherlich auch an mir gezehrt, sehr
Also
sogar.
das ist ja super belastend,
Ja,
auch dann weg zu sein und ja.
und in den 2 Tagen halt nicht, man hat eh schon wenig Freundschaften, aber eben auch das Schwerpunkt ist dann die Mutter, ja, und am Sonntagabend nach dem Besuch der Mutter wieder im Zug nach München und so, also es war mühsam.
Ja.
Aber es ist Jammern auf sehr hohem
Naja,
Niveau.
trotzdem.
Aber
Am Schluss, also schon vorgekündigt, würde ich Sie eh gerne fragen, weil ich ja gerade dieses Buchprojekt gehabt habe, wie Sie gerne sterben würden. Also, müssen Sie aber nicht antworten, aber das wird die letzte Frage sein. Und dann
ja.
machen wir noch ein paar andere bis
Gut.
dahin. Zwei Tipps, die Ihnen gegeben wurden: Eine, die Emmy Werner und andere Ferdinand Lazinger.
Ja.
Ich bin die Frau Wichtige und mache alles richtig,
Ja.
so, um in diese Meetings reinzugehen.
Nein, die zwei Ratschläge, das glaubt man nicht.
Ja.
Die waren prägend für mein Leben.
Wirklich?
Ja. Ich war ganz jung und ich habe immer noch damals noch jünger ausgeschaut, wie ich war. Und ich war in der Arbeiterkammer für Baupreise zuständig. Das gibt es heute alles nicht
Okay.
mehr,
Ja,
weil
ja.
die Europäische Union
Ja,
das weggefegt hat,
ja.
zum Glück. Da haben wir uns eingebildet, wir können Baupreise regulieren. Haben wir damals auch nicht können, aber. Und ich war für die Kammer dort bei diesen. Und es waren lauter Männer, lauter ältere Männer. Der Vorsitz hat geführt, ein Ministerialrat aus dem Finanzministerium. Und die haben mir einfach gar nicht zugehorcht. Null.
Ja,
Also,
ja.
wir waren
Ja.
nicht da wäre. Und ich habe dann, der Ferdinand Latziner war mein erster Chef, und ich habe dann gesagt: Du, ich gehe da nicht mehr hin, weil es eh sinnlos ist. Die horchen mir nicht zu. Was soll ich das? Ich kann es ihnen schreiben, wenn du willst, und schicke ihnen einen Brief. Und er hat gesagt: Nein, du gehst weiter hin, und du sagst dir vorher: Ich bin die Frau Wichtig und mache alles richtig. Und den Satz habe ich mir, glaube ich, in meinem Leben 1000,
Mantramäßig,
2000,
wirklich,
ja,
wirklich.
oft vorgesagt. Und das Zweite war, ich habe mit der Emmy
Werner.
Werner Straßentheater
Ja,
gespielt. Und Straßentheater ist hart.
Hardcore,
Ist echtes
ja.
Hardcore. Also da ist immer noch politische Diskussionen auf der Straße viel leichter gefallen. Also Straßentheater ist wirklich
Ja.
Hut ab
Für so
von.
Laufpublikum, die da ganz,
Ja,
ja klar,
also sie
ja
hat
klar.
wie heißt denn das, mit so einem Kasten,
Ring, der, genau.
einer Leierkasten.
Leierkasten, ja.
Leierkasten gespielt und gesungen, und ich war das zugehörige Schlossermädel, die immer wieder so halt ein Würfel machen musste.
Ja.
Und ich hab dann,
Wie
Barbara,
alt waren Sie da?
21,
Okay.
22. Und ich habe dann ein paar Mal gesagt: Du, ich gehe da nicht raus. Also das war, ich weiß, da haben sie uns am Viktor Adler Markt, haben sie uns die Zwetschgen nachgeschossen. Und sie hat zu mir gesagt, wann immer du rausgehst, das macht sie im Theater, denkst du dir, die sitzen alle in der Unter oder die stehen alle in der Unterhose da. Und das ist phänomenal, wie das hilft. Das kann man sich nicht vorstellen. Wenn ich zu den schwierigsten Referaten dann hinausgegangen bin, habe ich im Hinausgehen,
Schon visualisiert.
habe ich mir 3, 4 schon, wenn ich so von der, haben wir gedacht, wie, der sitzt in Unterhosen da, und dann ist das viel, viel leichter. Also das mache ich, heute mache ich es, wenn ich nervös bin, wenn es eine größere Veranstaltung, also wie ich da in Kärnten den Preis bekommen habe, wie die Frau Rendi Wagner, die Laudatio können, da haben wir auch wieder einen in der Unterhose gesehen.
Wirklich, da holen Sie sich gedanklich einen aus dem Publikum,
Nein,
wirklich so, ganz konkret.
ja,
Wirklich,
nein,
also
der,
nicht abstrakt, sondern
nein,
wirklich.
nicht absolut, nein.
Wirklich, ja.
Einer, der da vorne sitzt,
Ja.
bei mir muss ein Mann sein.
Ja.
Also es gibt sicher, hilft das auch, wenn man sich Frauen,
Ja, ja.
bei mir muss ein Mann
Ja,
sein, dann hilft es sofort.
ja. Ja. Und am besten ein nicht gut gebauter junger Mann, sondern.
Ein Dicker hilft am
Ja,
besten.
das ist besser.
Ein Dicker ist am
Das
besten.
wäre. Ja.
Und in Österreich findet man immer
Gibt es
einen,
immer
den
in
man,
der ersten Teile gibt es genug.
ja. Also diese 2 Sätze sind wirklich goldeswert gewesen in meinem Leben.
Gibt es noch einen dritten?
Ja. Nicht auf Vorrat kränken, hat meine Großmutter. Meine Großmutter hat immer gesagt, nicht auf Vorrat
Nicht
kränken.
auf Wort kränken, okay. Ja.
Und das ist schon oft,
Ja.
das denke ich mal, das haben wir schon auch oft gedacht.
Ja.
Nicht so prominent wie die anderen zwei,
Ja.
aber wenn er mich wieder ein, sozusagen so hineingesteigert, aber ein bisschen, ja, das ist und im Fernsehen und
Ja,
so.
ja.
Und das wird jetzt so kommen
Ja,
und dann
ja.
haben wir gedacht, ja, aber nicht auf Vorrat
Ja,
kränken, wer
ja.
weiß, ob es so kommt.
Ja. Ist auch schön, ne?
Ja, nicht auf Vorrat kränken ist schon auch gut.
Das kann ich mir auch noch
Ja.
notieren auf meiner.
Ja, nicht, also es hilft, weil es nicht so plastisch ist, hilft es weniger wie die anderen zwei, aber bei mir, aber es hilft. Weil man kriegt sie runter, ne? Man
Ja,
steigert sie oft
klar.
dann
Nein,
in,
total,
genau.
klar. Ich mache es nicht. Früher habe ich immer mich, wenn ich Vorträge habe, die mir wichtig sind, und manchmal halte ich die vor Menschen, die halt, vor der ich viel Hochachtung habe oder die fachlich halt brillant sind. Und wenn ich mich dann gut vorbereitet habe, habe ich die meistens versemmelt, die Vorträge. Also ich mache jetzt irgendwas, was ich ablenken. Am besten ist in der Audi arbeiten, weil da gehe ich auf Standby. Das ist überhaupt nicht anstrengend für mich. Ich bin abgelenkt. Also am besten ist erst Audi und dann direkt zum Vortrag.
Ja.
Und
Ablenken
oder
ist.
Bewegung hilft mir auch.
Bewegung hilft auch, ja. Aber da fange ich dann meistens schon zum Denken an,
Ja,
oder?
ja.
Also man muss sich irgendwo so irgendwas finden, wo man aus dem
Ja,
rausgeht
ja,
praktisch, aus dem Stress und aus
ja.
dem
Ja.
Druck jetzt und aus der Nervosität, ja.
Und früher hatte ich mal einen Vortrag auf der Med-Uni, das ist schon Ewigkeiten her, und ich habe so gezittert innerlich. Und dann war da ein Baum und ich bin drauf balanciert. Und dachte, wenn ich da jetzt drüber komme, dann geht es nachher. Und ich habe.
Ja,
Aber ich war zum Glück schon vorher so viel. Also, meine Erfahrung ist, wenn ich vorher gut aufgeregt bin, ist meistens der Vortrag gut. Es kann nämlich sein, dass ich komplett cool bin, in den Vortrag gehe und dann kommt die Unruhe.
aber dann wird man
Dann
schlechter.
wird man, genau.
Ja.
Ja.
Nein, meine Lebenserfahrung ist schon, ein bisschen Aufregung gehört dazu.
Ist da gut, gerade wenn
Weil
die
das
Sachen
muss man,
wesentlich sind.
sonst
Nein,
konzentriert man sich nicht und sonst
ich
ist
mag
es
das auch.
irgendwie,
Ja,
ja.
nein, das ist ja auch
Und das,
irgendwie.
man muss ein bisschen spüren.
Ich mag das
Ja,
eigentlich,
ja.
ja.
Nein,
Also,
mögen tut es
nein.
nicht, aber man muss spüren.
Stimmt, nein, genau.
Ja.
Aber ich denke mir dann immer, warum tue ich es mir an? Aber
Ja,
dann.
genau.
Und wenn es dann geschafft ist, ist es wieder irgendwie schön
Ja,
gewesen.
das stimmt.
Genau.
Das ist eine, ja,
Ja.
erfreuliche Situation
Schon,
einfach,
gell?
wenn man
Ja,
was
ja.
geschafft hat. Ja.
Genau. Dann dieser eine Satz finde ich auch schön. Wenn Menschen bei Ihnen waren und haben ihre Businesspläne, was auch immer, präsentiert und es nicht viele Files gehabt und herum und es war nicht verständlich, erzählen Sie es meiner Großmutter oder haben Sie eine Großmutter? Das war ein, das ist doch
Das
brillant.
mache ich bis heute.
Wirklich, ja.
Ich weiß, vorige Woche haben sie mal
Ja.
wieder was bei der ÖBB präsentiert und da sage ich immer, haben Sie eine Großmutter? Und
Ja.
dann jeder sagt,
Ja,
ja.
klar.
Weil da denken
Ja,
sich auch
klar.
die meisten, was
Harmlos.
willst du jetzt?
Ja,
Ja?
ja.
Und dann sage ich, und das erklären sie jetzt, die Großmutter wieder fragen, was magst denn du da, Bub?
Ja.
Und der erklären sie es
Ja.
jetzt. Und das hilft schon einmal. Und das Zweite, wo großer Mut dazu gehört, so lange fragen, bis man wirklich das Gefühl hat, man versteht es.
Ja.
Weil oft ist es warme Luft und der oder die, die präsentieren, kennen sie selber nicht bis ins Ende aus.
Ich wollte gerade sagen, manchmal ist es ja wirklich so, dass das Gegenüber wirklich nicht am Punkt ist und gar nicht weiß,
Genau,
wo sie
genau.
hinwollen.
Und immer wenn ich nicht bis zu Ende gefragt habe, habe ich dann oft einen Fehler gemacht in einer Entscheidung. Sondern man muss wirklich, und mit einer gewissen allgemeinen Schlauheit kann man, wenn es einem jemand richtig erklärt, auch die wichtigsten Dinge. Ich bin einmal neben dem Herrn Nobelpreisträger Professor Zeilinger gesessen und der hat mir beim Abendessen die Quantentheorie erklärt.
Ja.
Und ich in diesen 2 Stunden daher habe ich das wirklich
Oh,
verstanden,
wirklich?
weil er so erklären konnte. Ich könnte ihn dann
Das
heute
spricht
nicht
aber für
wieder.
ihn.
Nein,
Also für sie sowieso auch, aber er
der
kann
kann
es,
erklären, weil er es
ja, weil er
wirklich
es wirklich
verstanden
kann,
hat.
ja.
Weil das, und ich glaube, jeder, der wirklich die Dinge durchdacht und verstanden hat, kann so einfach erklären, dass es jede Großmutter
Ja,
versteht.
ja.
Aber und oft ist es eben so ein Herumgerede und mit Folien irgendwie überdeckendes Nichtwissen. Und da muss man den Mut haben, dass man das nicht zulässt.
Ja.
Das ist natürlich viel leichter, je älter man wird und
Ja,
wenn man auch die notwendige Position hat, ne?
ja. Ja.
Weil mir ist das ja egal, ob sie die denken, ja, die versteht überhaupt nichts jetzt. Das haben wir es eh schon dreimal erklärt.
Ja.
Das ist mir heute egal, vor 40 Jahren war es mir nicht egal. Ne?
Ja. Ich habe diese diese Szene im Kopf. Vor 2, 3 Wochen war in einer Wirtschaftssendung des ORF eine österreichische Wirtschaftsdelegation war in der Ukraine, angeführt von der Frau Mick Leitner.
Ja.
Wirtschaftskammermenschen waren dort und die haben vor allem halt diesen riesigen Klitschko getroffen. Und es ging halt um Ausbau der Bahn wieder und sozusagen, da gibt es noch andere Schienen, andere Breite. Und dann haben wir gedacht, boah, ist das eine Grenzwanderung? Sozusagen in einem, also Wirtschaft zu machen in einem Kriegsgebiet, ist das, hat man da ethische Konsequenzen, die man durchdenkt? Ist das heikel oder macht man das gerne?
Ich habe so eine konkrete Situation in meinem Leben nicht erlebt,
ja, ja.
Also direkt verantwortlich, dass ich in ein Kriegsgebiet etwas... Sie haben natürlich immer wieder die Frage, wenn Siemens ist ein Weltkonzern und da können Sie sich oft die Regierungen nicht aussuchen. Ja. Die Frage ist, wie geht man damit um? Ja. Das ist immer auch eine Grenzwanderung. Aber so eine konkrete Situation habe ich in meiner operativen Zeit nicht erlebt.
Es war dieser riesige Klitschko, den ich habe den verehrt früher, ja, weil
der war
ja Boxer, ja, und der war einfach, der ist riesig durchtrainiert und der hat sich ja gespielt mit den Gegnern, ja, der ist da im Ring gestanden und hat genau gewusst, er wird gewinnen und wir bieten da ein bisschen eine Show, also die ersten 3 Runden hat er sich schlagen lassen und
dann hat er einmal hingeschaut.
Ja, aber wie ein Tiger und die waren eh total hypnotisiert, ja, und dann hat er einmal Duft gemacht, dann sind die umgefallen. Das war immer so, also der Klitschko war irgendwie so,
der war
echt eine Nummer irgendwie.
Ja, kann er mich erinnern.
Aber jetzt ist er halt Bürgermeister von Kiew und dann, jetzt hat er sich so klein gemacht und sozusagen sich schon fast angebiedert.
Ja, der ist in einer Situation.
Der ist jetzt in so einer Situation
der drin. Der braucht Unterstützung.
Ja, ja, ja.
Und das habe ich ja vorher ganz anders mit dem Kunden gemeint.
Ja, ja.
Das kommt auf die Situation an, wie groß sie erscheinen.
Ja, 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 ja.
Und das ist nicht nur, wenn sie in einer politischen Rolle sind. Jede Rolle im Leben kann so sein, dass sie sich manchmal halt kleiner, dass sie kleiner sind, wie sie gern hätten.
Ja, ja, ja.
Also das kommt auf die Rahmenbedingungen an.
Ja, der war der Herr
Klitschko. Ja, mein Kopf kleiner.
Dreikopf kleiner.
Oder Dreikopf kleiner.
Ich hoffe, er hat seine Ziele erreicht.
Weiß ich nicht, ja.
Schaue ich dann noch, weil ich habe da noch so ein paar. Das finde ich total nett, da wollte ich Sie auch drauf ansprechen. Ich weiß, dass wenn Sie Geburtstag haben, sich frei nehmen, Sie lesen Zeitungen, sind zu Hause, damit die Menschen, die mit Ihnen sprechen wollen, Sie gut erreichen können.
Genau.
Ich finde das so nett einfach.
Ja, also an meinem Geburtstag will ich keine Termine, aber nicht, weil ich groß was vorhabe, sondern weil ich ich möchte gern allen, die mir an dem Tag gratulieren, auch wieder antworten. Ja. Und viele rufen mich auch einfach an.
Ja, ja.
Auch. Und ich finde, es kehrt sich irgendwie, dass die mit mir reden und auch von mir, und auch wenn es nur kurz ist oder so, aber dass ich ihnen danke für diese Glückwünsche. Ja?
Schön, oder?
Ich weiß nicht, ob es schön ist, aber für mich ist es wichtig.
Ja, ja. Das machen Sie seit Sie... Ich mein, Sie
naja, ich habe es in der Berufstätigkeit nicht immer geschafft, aber einen halben Tag habe ich immer geschafft.
Oh, dann haben Sie sich wirklich freigenommen?
Ja, ja.
Wirklich?
Ja.
Auch schon?
Ja, ja, da bin ich dann schon im Büro gesessen oder so, dass ich schon vorhanden war, wenn irgendwas...
Ja, ja.
Aber einen halben Tag habe ich immer Zeit gehabt, wo ich das beantworten konnte.
Ach, ich habe gedacht, das ist erst seit Sie von
Siemens wächst. Nein, das
wirklich? Na, dann ziehe ich gleich noch mehr den Hut.
Nein, das ist mir einfach... Es ist auch weniger Stress, wenn Sie das Gefühl haben, Sie kriegen da jetzt ein paar SMS, die können Sie beantworten und nicht nur Danke und für alle gleich, dass man eben schon eingeht, aber dass man irgendwie wenigstens den Namen nennt und dass man vielleicht irgendwie sagt, das und das ist noch offen oder das haben wir uns gesehen oder so irgendwie.
Schön, ja.
Nein, das ist mir wichtig.
Also, ich bin ja im Sommer, habe ich Geburtstag, also für mich wäre es leicht, weil mir freizunehmen als Selbstständiger.
Ja.
Mache ich meistens aber auch nur den halben Tag, also ich spiele mich mit dem Gedanken, das ähnlich zu machen.
Ja, das kann ich. Also ich kann es Ihnen nur empfehlen, weil wenn man nichts antworten muss und niemand anruft oder anruft.
Nein, es gibt ja doch Menschen, die einen mögen und die sich
dann melden. Genau, und dann möchte ich aber auch, dass man Zeit hat.
Ja, ja. Schön, ja. Na, ich,
Weil
also.
es bleiben ihnen die Jobs, die sie haben. Wenn ihnen danach noch 5% bleiben, die an sie denken,
Ah,
ist das
das ist
sehr
irre
viel.
viel. Also, und
Ja.
beim Freund hat man ja noch mal
Ja,
weniger. Also
absolut.
hat man ja
Genau.
drei oder weiß nicht, wenn man
Ja.
drei Freunde hat, ist man eh schon.
Und da sollte man schon die, die einem gratulieren, finde ich,
Ja.
das sollte, denen sollte man schon gescheit danken.
Ja.
Ja.
Na, also, ich glaube, ich werde da den Spuren folgen. So
Das
ein
ist
ich finde das wirklich eine schöne Sache. Ja. Da. Dann wollte ich fragen, Journalisten haben Sie natürlich in verschiedenen Positionen verschiedene Dinge sich erlebt, aber wie war Ihr Umgang mit Journalisten? Und also, das ist ja, also werden die auch genutzt als Politiker, die Kommunikation mit den Journalisten, macht man das proaktiv, bleibt man da ganz passiv, auch die Informationen, also
Natürlich brauchen Sie als Politiker, brauchen Sie sozusagen, dass das, was Sie tun, auch kommuniziert wird, und das sind Medien.
ja.
Jetzt sind es auch sehr stark soziale Medien, da ist man nicht mehr so auf einzelnen Journalisten,
Die man noch schwieriger
die man,
direkt.
ja, aber man kann seine eigene Position schon präsentieren,
Ja.
aber ich habe natürlich viel Kontakt und oft Kontakt
Ja,
gesucht zu
ja.
Journalisten. Was ich nicht ganz, ganz selten war ich mit Journalisten per Du in der Berufszeit. Ich bin jetzt mit einigen per
Ja,
Du, aber alle erst, nachdem
ja.
ich
Ja,
aufgehört
ja,
habe.
ja. Und gibt es sowas wie einen respektvollen Umgang, dass Sie möglicherweise manchen Journalisten sogar Sachen gesagt haben, die heikel sind, weil sie wissen, die werden nicht preisgegeben?
Es gibt es, aber es gibt es wenig.
Der Professor Nussbaumer
Ja.
mit dem habe ich darüber geredet und er hat gemeint, er hat darunter gelitten, aber er hat, so wie ich es verstanden, dann oft trotzdem, also nicht trotzdem, aber er hat halt, also
Geschichten oder
sozusagen Sachen halt publiziert. Also es ist eine Grenzwanderung, glaube ich, als
ja,
Journalist, ja.
absolut. Absolut. Weil sie haben schon ein Ziel, dass sie immer gut vorkommen in den Medien, und das kommen sie
Ja,
einfach
ja,
nicht.
ja,
Punkt.
ja.
Und dann versuchen sie schon. Ich glaube, ein Teil, das ist mir unsympathisch, aber nicht, weil ich so ein guter Mensch bin, sondern weil ich die Art nicht mag. Es gibt schon viele, die Journalisten etwas erzählen, um sich dann Gutpunkte einzuholen für ihre eigenen
Ja.
Berichterstattungen. Also die erzählen dann Entscheidungen halt schon so früh, dass die Journalisten einen Wettbewerbsvorsprung haben und glauben sich dann etwas damit eingekauft zu haben. Da gibt es schon, glaube ich, viele Politiker. Das war mir immer irgendwie ein bisschen
Ja,
unsympathisch.
ja.
Aber es gab sicher welche, wo ich das Vertrauen gehabt habe, dass man ihnen Dinge auch ein bisschen, da geht es ja oft darum, die ganze Geschichte zu
Ja,
erzählen
ja.
und nicht nur einen Teil der
Ja,
Geschichte. Da gab es schon ein paar, ja.
ja. Ja. Und das Gegenteil auch, dass manche irgendwie besonders unangenehme Dinge geschrieben hätten und die man dann meiden kann. Gibt es diese Geschichte auch?
Ja, es gibt ein paar
Ja.
Journalisten, mit
Wo sie
denen
einfach kein.
rede ich nicht.
Ja.
Da kann anrufen, rede ich
Ja,
nicht.
ja, ja.
Also es gibt einen, der hat damals geschrieben, wieder meine Mutter hat mich weinend angerufen. Da habe ich angefangen als Staatssekretärin, und der hat geschrieben, dass ich nicht in der, wie der Walanitzki sowas machen kann, dass man so jemanden, solch eine Funktion gibt. Ich weiß ja bei
Diese
diplomatischen,
Besteckgeschichte,
genau.
genau. Ja,
Mit dem rede ich bis
ja,
heute
ja,
nicht.
ja. Ja, der lebt noch.
Der lebt noch.
Und er weiß es auch, dass sie nicht mit ihm
Ich
reden.
habe es mehreren Leuten erzählt, und
Ja.
ich gehe davon aus, dass er in Österreich wird alles weitererzählt.
Ja.
Hoffentlich hat ihm es wer erzählt.
Ja.
Also ich habe es ihm nicht, ich
Ja.
rede nicht mit ihm.
Na, weil das ist ja ein, also gar nicht leicht, glaube ich, dieser Umgang
Nein, das ist auch, das kann man sich nicht
nämlich
mit
in
vielen
Wirtschaft wie
leisten,
auch
dass
in
man,
Politik. Es ist ja
nein,
beides komplex,
beides,
ja.
nein, nein, beides. Nein, Sie müssen mit Menschen eine Kommunikationslevel trotzdem erhalten, wo sie vielleicht als Privatperson oder mit das nicht möchten.
Ja.
Und sie können sich mit wenigen leisten, dass sie sagen, ich rede mit dem nicht mehr. Da
Ja.
gibt's, das
Gibt
können
es
sie
fast
sich mit
nicht mehr.
ein oder zwei maximal
Ja, ja,
leisten, mit mehr nicht.
ja. Ja.
Also das.
Ja. Ja. Nochmal zurück zum Anfang. Wir waren irgendwie, was einen guten Politiker ausmacht. Jetzt habe ich gerade meine, ich habe irgendwie einen Gedanken gehabt. Moment.
Ja, dass man etwas, man will, man muss etwas verändern wollen, das,
Ja.
ja.
Was noch?
Man muss schon sehr nahe an der Realität sein, damit man weiß, wie Dinge dann wirklich sozusagen ankommen und wie sie gelebt werden. Also das ist oft, man hat da oft ein hehres Ziel und merkt dann, dass das aber ganz anders ausgelegt wird oder so und umgekehrt, ja. Also der Erfindungsreichtum der Österreicher, um etwas manchmal ausnutzen zu können, ist ein großer. Und man muss da ganz, man muss auch das Gefühl haben und wie entwickelt sich das Ganze jetzt oder so?
Ich bin in meiner Jugend viel geschwommen und ich wage zu glauben, dass wenn ich jemanden schwimmen sehe, ich weiß innerhalb von einer halben Sekunde, wie gut schwimmt der, was hat der für Potenzial, sogar wie fühlt der sich. Also diesen Ding. Wenn man jetzt politisch tätig war und sie einen Politiker sehen, geht das auch?
Nein, das geht
Das geht nicht,
so,
gell? Das ist
das
komplexer.
geht so nicht, weil man manchmal sich Leute auch erst entwickeln in der Position. Also das kann man so nicht
Man
einschätzen.
kann nicht einmal das Potenzial einschätzen.
Das, na, also ich glaube, in der Funktion gibt es dann manchmal Leute, die entwickeln sich absolut in die richtige Richtung. Und dann gibt es Leute, die haben hohes Talent und sind ab einer gewissen position völlig sozusagen überfordert und schießen sich selbst raus.
Und das kann man vorher nicht.
Nein, das wissen sie nicht. Das wissen sie. Das wissen sie auch in anderen Tätigkeiten nicht und in anderen Entscheidungen. Aber bei der Politik ist es halt so sichtbar. Und die Anforderungen sind so.
Und wenn Sie jetzt Menschen ausgesucht haben, die am besten mit Ihnen arbeiten und auch bei Siemens, also wie haben Sie die, nach welchen Kriterien gab es da?
Na gut, das ist insofern schwierig, weil es kommen gerade jetzt, und ich glaube, das ist noch viel mehr, aber schon bei mir damals, irrsinnig viele junge Leute, die best ausgebildet sind. Also die können alle zwei, drei Sprachen, haben alle Universitätsabschlüsse. Bei vielen haben wir dann gedacht, aber am Abend möchte ich mit denen nicht auf ein Bier gehen. Also ich habe dann schon immer versucht, auch die soziale Intelligenz irgendwie zu hinterfragen oder zu schauen, na, wie würde der jetzt reagieren, wenn er dieses Thema hätte oder wie mit Leuten umgehen und so. Das war für mich ein Kriterium, aber das ist in der Regel in heutigen Assessments, wie man so schön redet, kaum
Aber
eine.
das haben Sie auch im Bewerbungsgespräch oder im Gespräch,
Na, das
dann
merken Sie
das
auch.
merken Sie einfach,
Wenn Sie mit jemandem zwei, drei Stunden merken Sie, ob der soziale Intelligenz hat oder nicht. Oder ob ihm diese Sachen alle wurscht sind. Also wurscht sind, gar nicht auf die Idee kommt. Ne? Das merken sie oft schon, wenn er oder sie bei der Tür reinkommt und die Sekretärin grüßt.
Ich habe immer diesen Witz gemacht. Ich habe früher im vierten Stock behandelt und unten war eine Klingel. Und je nachdem, wie die Menschen klingeln, habe ich schon die halbe Diagnostik. Weil
Wahrscheinlich.
wenn jemand schwach ist,
Wahrscheinlich.
dann wenn jemand aggressiv ist und wenn jemand verwirrt ist, dann klingelt er und braucht 3 Minuten, um nach oben zu finden, weil er sich dreimal verirrt hat. Also mehr oder weniger
Zum
konnte ich schon die
Beispiel, ist ein
Kräuter
gutes
aufschreiben,
Beispiel.
wenn der bei mir war, also
Ja, ist ein
ungefähr.
gutes Beispiel. Und es gibt mehrere solche Sachen. Also ich habe zum Beispiel immer geschaut, wie er oder sie mit Menschen umgeht, wo er oder sie nicht das Gefühl hat, die entscheiden jetzt über seinen Job. Das ist der
Ja,
Portier,
klar.
das ist die Sekretärin oder der Sekretär oder jemand, der das Trinken
Die
bringt.
Reinigungskraft.
Genau. Und das sagt oft mehr aus wie viele Stunden reden. Aber mehr wie drei, vier Stunden kann sich niemand verstehen. Dann kommt schon der wahre Mensch langsam heraus. Also.
Ich glaube, langsam können wir.
Ja?
Genau.
Ja?
Dann kommt diese schwierige Frage, die, wie auch immer Sie sie beantworten wollen. Also, weil ich ja gerade dieses Buchprojekt abgeschlossen habe, habe ich meine Gesprächspartner so gefragt, wie würden Sie gerne sterben?
Ich glaube, es gibt eine Studie, habe ich mal gelesen, dass ich glaube 80 oder 90% gern zu sterben würden, einschlafen und dann ist man tot. Aber nur 3% schaffen das, habe ich gelesen. Das Zweite ist, dass ich immer früher zu meinem Mann gesagt habe, ich sterbe in den Armen eines 20-Jährigen.
Ja.
Und er immer gesagt hat, das ist mein Pfleger. Wahrscheinlich. Ja. Stimmt das? Hoffentlich stimmt das. Oder so. Also man kann sich eh nicht aussuchen. Ich habe ein bisschen schon einen ordentlichen Spund vor der Sache. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich gerne einschlafen und nicht mehr aufwachen.
Das ist ja das Schönste.
Aber wie gesagt, nur 3%
angeblich. 3%?
Ja, ist in der Studie gestanden.
Na, dann wünsche ich uns beiden das, dann sind es schon 3,0001.
Genau, das wird dann dazugehören.
Ja, genau. Vielen Dank für die
Zeit. Ich sage danke.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke für das interessante Gespräch.
Ja, danke.
Danke. Schön.